Wir haben heute den 8. Oktober 2018. Wir sind in Israel und nicht nur das, wir sind in Tel Aviv, nicht nur das, sondern wir sind in dem Herzen einer Persönlichkeit, die dieses Land aus eigener Überzeugung gesucht, gefunden und sich selbst dort gefunden hat. Und sie stellt sich erst mal selber vor.
Mein Name ist Anita Chaviv und ich lebe seit 1979 in Israel. Ich bin Tochter von Holocaust-Überlebenden und bin in Wien geboren und aufgewachsen und bin aufgrund dieser Tatsache nach Israel eingewandert und lebe seitdem hier, also sprich fast 40 Jahre. Heute bin ich Mutter zweier erwachsener israelischer Kinder und arbeite als Bildungsexpertin und Publizistin mit Schwerpunkt deutsch-israelischer Dialog und empfinde mich als Israelin, mit Wenn und Aber.
Und das war spannend, denn soweit ich über Ihre Geschichte etwas erfahren durfte, zunächst war die Begegnung mit diesem Land eher mit vielen Abers ausgestattet. Und das hat sich doch deutlich geändert. Was erstens waren diese Abers und zweitens, was hat zu dieser Veränderung geführt?
Diese Abers haben mit sehr vielen Dingen zu tun, wenn man in Wien aufwächst, im Kaffeehaus und man kommt nach Israel, wo das Klima schon ein ganz anderes ist, wo die Umgangsformen ganz anders sind als das, was ich aus Wien gekannt habe, die Direktheit der Menschen, aber eben auch Politik, die mir auch schon 1979 nicht gefallen hat. Innenpolitische Entwicklungen, wie zum Beispiel, dass die Religion immer stärker wird, der Rechtstrend in der israelischen Gesellschaft. Insofern habe ich diese Abers immer noch, ja, nur aus einer anderen Position. Ich fühle mich heute hier nicht mehr fremd, wie vielleicht in den ersten 10 Jahren, sondern ich fühle mich als Israelin, als Teil dieser Gesellschaft und ich bin auch bereit, für das, wofür ich stehe, einzutreten und im Rahmen meiner kleinen Möglichkeit, meines Mikrokosmos auch zu kämpfen.
Aber sagen Sie doch mal ganz direkt, Sie haben sich Ihren Mikrokosmos selber erarbeitet, aufgebaut. Und das geht auch nur in der Kommunikation mit diesen Menschen und in der Anerkennung und auch in der wirtschaftlichen Bewertung dieser Leistung. Wie ist Ihnen das gelungen?
Also wenn ich jetzt auf die berufliche Ebene steige, ich habe natürlich den Vorteil gehabt, dass ich Deutsch spreche, dass ich Französisch spreche, dass ich Englisch spreche. Das ist in Israel bis heute sehr hilfreich, sagen wir mal so. Und ich habe begonnen zu arbeiten im Museum der jüdischen Diaspora und habe dort mit deutschen Gruppen Kontakt gekriegt. Und seitdem bin ich sehr stark in diesen deutsch-israelischen Dialog involviert. Und ich habe gemerkt, dass es eigentlich das ist, was mich am meisten fasziniert, wo ich am meisten, glaube ich, etwas beitragen kann dazu. Und gleichzeitig konnte ich sozusagen in meiner Welt bleiben. Gleichzeitig in Israel sein und gleichzeitig auch in diesem deutschsprachigen Kulturraum sein. Und das war für mich sehr wichtig und ist es bis heute noch. Und so habe ich begonnen, Referate zu halten und Workshops, die sozusagen diese Selbstperzeption von Israel und Israelis in den Vordergrund stellen, mit all ihren Komplexitäten, ja, die verschweige ich ja nicht und auch nicht die Schwierigkeiten und auch nicht die Herausforderungen. Ich denke, die Einwanderung nach Israel hat mich aus dieser Definition von außen befreit. Ja? Und eigentlich verbringe ich die letzten 35 Jahre damit, dass ich deutschen Besuchern erkläre, wie Israelis sich selbst wahrnehmen und wie sie sich streiten und wie das ein Teil quasi der israelischen Identität ist. Und daraus hat sich dann auch entwickelt, mein Wille, mich auch schriftlich auszudrücken, Bücher zu veröffentlichen, Artikel zu veröffentlichen. Und ich hatte halt auch das Glück, dass ich gut vernetzt bin in diesen langen Jahren. Und so konnte ich das umsetzen. Aber ich habe wirklich mit null begonnen. Also es war jetzt nicht so, dass mir da etwas in den Schoß gefallen wäre.
Sie haben 3 Sprachen benannt, die mir auch persönlich sehr nahe liegen. Sie haben nicht über Ivrit gesprochen. Haben Sie das durch Ihre Kinder letzten Endes erst wirklich gelernt?
Ja. Ich habe zwar in Wien, hat mein Vater mich zu einem Rabbiner geschickt, wo ich die Gebete erlernt habe und so weiter. Aber das richtige Hebräisch habe ich durch meine Kinder gelernt. Damit meine ich auch die Abkürzungen des Militärs. Ja? Also solche Geschichten, die man sonst vielleicht nicht so mitkriegen würde. ich meine damit nicht nur das Hebräisch, das man quasi in der Sprachschule lernt, sondern das richtige, gelebte Hebräisch. Ja. Und heute ist Hebräisch natürlich für mich eine sehr zentrale Sprache, aber die Sprache, die ich am besten beherrsche, ist nach wie vor Deutsch.
Meine Frage hätte eigentlich lauten sollen, ist damit das Hebräische auch die Sprache Ihrer neuen Heimat geworden? Sie haben gesagt, ja, Israel ist meine neue Heimat. Aber alles das, was ich bisher gehört habe, sagt eigentlich, dass wir vielleicht Heimat gar nicht mehr in dieser Monoart definieren können, wie wir das früher vielleicht uns mal geträumt haben.
Ich glaube, das ist nicht nur meine persönliche Erfahrung. Ich glaube, dass man Heimat in der heutigen globalisierten Welt grundsätzlich etwas komplexer definieren muss. Und deswegen heißt mein erstes Buch Heimat vielleicht. Ja? Und dieses vielleicht mit dem Fragezeichen gilt auch für mich selbst. Und das ist für mich auch in Ordnung. Ja? Ich kann sozusagen zwischen den Welten leben. Und für mich ist ein Teil meiner israelischen Identität, dass ich ein Mensch bin, der eingewandert bin, der noch immer Familie in Wien hat, der sehr enge Freunde hat in Wien oder in Deutschland oder in Ungarn, wo ich auch noch Familie habe. Das ist okay, ja. Damit kann ich leben und das bereichert sozusagen meine eigene Identität.
Und jetzt kommen wir doch einmal im Rahmen dieses Gesprächs aus der persönlichen Warte heraus zu dem Thema, was Ihnen so wichtig ist. Wenn wir wirklich dieses Thema Heimat so aufgreifen, dann hat Israel dadurch seine Existenz definiert, dass es immer die Heimat versprochen hat. Und wir erfahren jetzt in der Dichotomie der Meinungen und Haltungen und Stämme, dass diese Heimat eigentlich nicht Wirklichkeit wird. Was bedeutet das für die Menschen, die hier leben, in ihrer jeweiligen Umgebung? Und gibt es eine Chance, aus der einmal definierten Heimat eine tatsächlich erlebbare Heimat zu machen?
Ich teile nicht Ihre Grundannahme. Also für mich ist Israel Heimat. So wie eine junge Frau, die ich interviewt habe, gesagt hat, wo sonst kann ich im Pyjama herumlaufen, wenn nicht in meiner Heimat? Mhm. Ja, so geht es mir auch heute. Ja. Damit meine ich, dass ich sozusagen meine jüdische Identität, die ich persönlich als vollkommen säkular definiere, ausleben kann. Ja, dass ich mich nicht dauernd sozusagen mit dem Thema Antisemitismus persönlich beschäftigen muss. Wie gesagt, für mich gehört es auch dazu, dass man sich fremd fühlt. Ich spreche momentan von der jüdischen Bevölkerung. Ja. Mit der arabischen Bevölkerung ist es noch eine ganz andere Debatte, die noch einen anderen komplexe Dimension hinzufügt. Ich glaube, in jeder Einwanderungsgesellschaft haben die Menschen, vor allem die erste Generation, vielleicht auch die zweite Generation, dieses, wie man in Wien sagt, dieses Fremdeln, dieses Problem der Integration, die Schwierigkeiten der Integration. Aber wenn ich mir meine Kinder ansehe, ja, das sind Israelis, die sind vollkommen zu Hause. Ja. Und dadurch fühle ich mich auch sehr zu Hause.
Im Französischen gibt es das schöne Wort von einem Cordon mental, der Ihnen hilft, diesen Rahmen auszufüllen. Aber diese mentale Zugehörigkeit reicht ja nicht. Diese Zugehörigkeit wird ja organisiert durch eine Reihe von Regelwerken, durch eine Reihe von gesellschaftlich verfassten Gegebenheiten, durch eine Reihe auch von Verpflichtungen, denen man eigentlich nicht nachkommen mag, aber dennoch muss. Und die viele daran scheitern lassen, diesen Heimatbegriff für sich letzten Endes dann doch umzudeuten oder sogar für sich dennoch anzunehmen. Das ist der Hintergrund meiner Frage. Welche Risiken oder welche Verpflichtungen muss man aufnehmen und wo sind die Grenzen dessen, was man erleiden, erdulden oder für sich selber negativ erfahren muss, um zu akzeptieren, dass man in dieser Heimat wirklich zu Hause ist?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also definitiv gibt es eine sehr starke emotionale Komponente. Ich versuche auch im Buch sehr stark mich auseinanderzusetzen mit der Frage, Bezug zwischen Heimat und Zuhause. Für mich ist vielleicht der Begriff Heimat weniger wichtig als Zuhause. Und in Israel fühle ich mich zu Hause, was in Wien heute nicht mehr der Fall ist. Ich liebe Wien, ja, und ich komme auch wahnsinnig gerne nach Wien, aber ich komme als Israelin nach Wien und ich besuche Wien. Ja, und wenn ich mir Europa heute anschaue oder Österreich heute anschaue, dann habe ich nicht viel Freude dran. Ja. Und in Israel gefällt mir wahnsinnig vieles. Ich mag nicht die politischen Entwicklungen, ich mag nicht den Rechtsruck, ich mag nicht die Tendenz zum Religiösen. Es widerspricht vielen meiner Glaubenssätze. Aber dennoch ist es hier mein Zuhause. Ja. Und ich habe hier ein gemeinsames Schicksal mit den Menschen, die hier leben. Ich fühle mich auch arabischen Israelis, die meine Werte teilen, ja, näher als jüdischen Israelis, die ganz andere Werte haben als ich. Ja. Also zum Beispiel jetzt Siedlern. Ich bin sozusagen im Laufe der Jahre, habe ich mich sehr, sehr entfernt von diesen Stammesdefinitionen, sondern definiere mich viel mehr über Wertesysteme. Ja, und ich verstehe mich als säkularer, liberaler Mensch. Die werden immer weniger in Israel, aber auch wenn ich einer Minderheit angehöre, so bin ich immer noch da. Ja, ich bin auch Israel. Und andere Menschen, die so denken wie ich und die hier leben, das sind für mich sozusagen, zu Hause ist natürlich auch immer Menschen. Ja. Und das ist für mich eben auch ein sehr, sehr starker Faktor.
Und damit sind wir bei Ihrem aktuellen Buch angelangt. Denn da geht es darum, was aus diesen Erfahrungen, die Sie uns jetzt berichtet haben, für uns wiederum in Europa hilfreich sein kann, um unsere Existenz dort vielleicht noch auf andere Art und Weise in einem höheren Reifegrad weiterzuführen.
Das neue Buch, das 2019 erscheinen wird, wird heißen »Nichts Neues in Europa? Fragezeichen. Israelische Blicke auf Antisemitismus«. Und ich habe hier 16 Israelis aus 3 Generationen interviewt, die mit Deutschland, Österreich, Frankreich, Ungarn und England und Polen zu tun haben. Und sie haben natürlich eine andere Sozialisierung als Juden, die in der Diaspora leben. Sie haben einen anderen Blick. Und ich denke, das ist etwas, was sehr bereichernd sein kann für den europäischen Leser und Leserin, weil gleichzeitig klar wird, welche Rolle Israel für diese Menschen spielt. Dazu haben wir 16 total unterschiedliche Meinungen und ich denke, das kann den Horizont der Lesenden erweitern. Hoffe ich zumindest.
Ich weiß, dass es schwierig ist, aus diesen 16 Meinungen eine einzige Erkenntnis abzuleiten. Dennoch frage ich danach, gibt es einen Punkt, wo wir sagen könnten, das ist wirklich ein Merksatz, den wir uns als Europäer hinter die Ohren schreiben sollten?
Ja, nicht nur aus den Interviews, aber auch, ich denke, und dazu rufe ich auch in meiner Einleitung auf, dass jeder, der Israel kritisiert, was von meiner Seite überhaupt kein Problem ist, ja, wenn man Israels Politik nicht gut findet oder innenpolitische Entwicklungen, sich die Frage stellt, warum kritisiere ich Israel? Wie kritisiere ich Israel? Wieso kritisiere ich Israel? Kritisiere ich Israel in derselben Art und Weise, wie ich andere Länder kritisiere? Oder setze ich unterschiedliche Maßstäbe an? Und wenn ja, dann warum? Und vielleicht ein weiterer Aspekt, der auch wichtig ist, der damit verbunden ist, quasi, man muss seine eigene Meinungsbildung, nicht nur in Bezug auf Israel, aber das ist quasi, was mich jetzt interessiert, auf Israel und auf Juden hinterfragen. Und die noch wichtigere Frage oder genauso wichtige Frage ist, habe ich eine multiperspektivische Grundlage, um mein Urteil zu bilden? Und wenn ich die Menschen dazu anregen kann, durch die Interviews und durch meinen Beitrag und die Beiträge der beiden Wissenschaftler, Samuel Salzborn und Moshe Zimmermann, dann wäre das eine wichtige Erkenntnis für mich.
Vielen Dank. Wir sind fast am Ende nicht des Themas, aber des Gesprächs. Aber wenn Sie gesagt haben, ich habe schon so schwierige Fragen gestellt, dann gibt es jetzt eine zum Schluss noch viel, viel schwierigere. Aber vielleicht gefällt sie Ihnen auch. Sie lautet wie folgt. Im Verlauf dieses Gesprächs hätte ich auch viele andere Fragen stellen können, die nicht an Ihr Ohr gedrungen sind. Wählen Sie sich von diesen vielen anderen Fragen eine aus, die Ihnen wichtig ist, und versuchen Sie darauf eine Antwort zu finden.
Warum arbeiten Sie mit Deutschen zusammen?
Und was wäre Ihre Antwort?
Es ist nicht selbstverständlich. Es ist sehr witzig, ja, weil ich bin ja in Österreich zur Welt gekommen und aufgewachsen, aber ich bin damals nicht nach Deutschland gefahren. Ja, weil Österreich habe ich mir nicht ausgesucht, aber es war eine Entscheidung, nicht nach Deutschland zu fahren. Und erst in Israel habe ich sozusagen den Kontakt zu Deutschen aufgenommen durch meine Arbeit. Aber es war auch sozusagen eine Erkenntnis, ein Eye-Opener, wie man auf Englisch sagt, weil ich durch meine Arbeit eben dadurch, dass mir die Chance gegeben wurde, meine und unsere Selbstwahrnehmung in die Diskussion einzubringen, wurde ich plötzlich auch neugierig auf die andere Seite, auf die Biografien der Deutschen, auf die Erfahrungen, auf die Schwierigkeiten, Und dadurch hat sich im Grunde genommen ein Dialog entwickelt, der im Grunde genommen nie aufgehört hat. Obwohl es hat auch sehr schwierige Momente gegeben. Ja, wenn zum Beispiel mir jemand Deutscher sagt, wie können die Israelis denn das und das machen nach der Shoah? Ja? Also quasi, wenn ein Deutscher mir den moralischen Finger zeigt, mit Hinblick auf die Shoah, quasi, dass wir geläutert sein müssen durch die Shoah. Also da reagiere ich ziemlich allergisch bis heute. Aber ich denke, das ist sozusagen ein kleiner Prozentsatz meiner Erfahrungen, aber die habe ich auch gemacht und denen musste ich mich auch stellen.
Ich sage am Schluss einfach und ganz schlicht nur nochmal Danke.
Danke Ihnen vielmals.